Und herzlich willkommen zu Zweigekreuzte Mikros, der Aue-Podcast. Ja, wir sind ein Wismut-Aue-Podcast, ein FC Erzgebirge-Aue-Podcast von Fans für Fans. Wir, das sind Martin.
Hallo.
Dann noch der Tobias.
Hi.
Und ich bin Thomas. Ja, und wir wollen versuchen, über das Medium Podcast, wie es ja jetzt doch bei einigen anderen Vereinen, auch wenn es Podcasts gibt, das auch in Aue zu etablieren. Wollen versuchen, euch regelmäßig Podcast-Folgen zur Verfügung zu stellen. Wir wollen Spiele analysieren. Wir versuchen, einen Rückblick zu geben auf die letzten Spiele. Wir wollen aber auch einen Blick auf die nächsten Spiele entsprechend auswerfen. Das heißt, wir wollen eine Gegnervorschau machen. Wir wollen im Zweifel auch mal jemanden einladen von Fans anderer Vereine, die zu uns entweder ins Erzgebirge kommen oder wo wir entsprechend hinfahren und alles andere kommentieren, diskutieren, was es um den Verein, um unseren Herzensverein denn so Neues gibt. Und wenn ihr jetzt denkt, Aue Podcast, da gibt's doch was. Ja, es gibt ja auch den Steigerfunk von Sören. Und tatsächlich ist die Idee von uns beiden so ein bisschen parallel nebeneinander hergeboren. Und dann war Sören ja der Erste, der im Juni dann seinen ersten Podcast, seine erste Folge veröffentlicht hat. Und wir haben uns die angehört und fanden sie super. Und ich habe auch den Kontakt dann nochmal mit ihm direkt gesucht. Und wir haben uns entsprechend darüber ausgetauscht, was den Podcast will und was ein Podcast kann. Und wir sind dann zur gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass es doch ganz sinnvoll ist, auch dadurch, dass sich die Konzepte tatsächlich etwas unterscheiden, auch einfach zwei Aue-Podcasts anzubieten. Ich glaube, Sören geht weniger so auf die einzelnen Spiele und die Analysen ein, guckt das Ganze aus einer gewissen Vereinssicht dann auch nochmal. Wir wollen dann doch etwas anderes Konzept entsprechend verfolgen und waren uns einig, dass die Konzepte gut nebeneinander passen und wollen uns da auch gegenseitig unterstützen. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wer den Steigerfunk noch nicht gehört hat, hört gern mal rein. Das ist schon ganz, ganz toll, was Sören da macht. Aber wir sind die zweigekreuzten Mikros der Aue Podcast und wollen heute in der Folge 1, die wir euch zur Verfügung stellen, einfach einen Ausblick geben auf die neue Saison 2020-2021. Wird eine ganz besondere Saison. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Folgen noch viel diskutieren und analysieren bezüglich Corona und auch bezüglich der dann aktuellen Spiele. Aber jetzt sind wir vor der Saison und vor der Saison heißt es immer Zugänge, Abgänge. Deswegen wird den Titel der heutigen Podcast-Folge ungefähr lauten, ja, was ist passiert im Kader von Erzgebirge Aue? Welche Abgänge gab es und welche Zugänge gab es? Martin, Tobias, wie wollen wir es machen? Ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal die Positionen in der Mannschaft an, beginnen mit den Torhütern, da hat sich auch einiges getan. Vielleicht Tobias, kannst du kurz mal sagen, wie es auf der Torwartposition bei uns in Aue aussieht?
Genau, Robert Jentrosch hat ja den Verein verlassen, ist zum FC Ingolstadt in die dritte Liga gegangen und wir hatten praktisch zwei Zugänge mit dem Deutsch-Koreaner Kevin Haar und natürlich nicht zu vergessen mit Philipp Levin von Arminia Bielefeld, der aber, glaube ich, in Weimar geboren wurde.
Aus Friedrichsroda kommt er, aber genau.
Okay. Und ja, Robert Jentrosch ist eigentlich, finde ich persönlich schade, dass er gegangen ist, denn er war ja so ein bisschen so ein Local Player und ich denke, er braucht für die zweite Liga noch ein bisschen mehr Erfahrung. Die ersten Spiele, wo er reingekommen war, nach der Ellenbogenverletzung von Martin Mendel, da hat er ja schon ganz schön gewackelt. Und wurde dann aber immer sicherer und stabiler. Sein Problem ist halt gewesen, auch wenn er aus der Region gekommen war, er hat natürlich immer die lebende Legende Martin Mendel vor sich. Und da ist es erstmal gut, wenn er erstmal zu einem anderen Verein geht und dort eine realistische Chance auf den ersten Platz hat. Und ich denke, für dritte Liga wird es beim Robert Jentrosch definitiv immer reichen.
So, Jentrosch, weiß nicht, wie es euch ging. Immer wenn wenn er im Tor stande, war ich schon ein bisschen unsicher. Deswegen hatte ich schon immer gehofft, dass man vielleicht für die Nummer 2 dann nochmal einen etwas gestandenen Torwart holt. Natürlich immer mit dem Problem, man versucht einen gestandenen Torwart auf die Nummer 2 zu holen. Das macht kaum jemand mit. Deswegen bin ich mit der Vereinsentscheidung da ganz glücklich, mit Philipp Levin jemanden zu holen, der einiges sag mal nachzuweisen hat. Ich habe mal geguckt, 177 Spiele in der Liga 3, ein paar wenige in Liga 2. Das heißt, ist eigentlich schon auch ein gestandener Torwart, 27 Jahre, hat einiges auf dem Buckel und setzt sich, glaube ich, auch gerne in Aue auf die Bank, wo klar ist, die Nummer 1 wird er jetzt kurzfristig nicht. Aber so vom Gefühl bin ich jetzt schon glücklicher, ihn als Nummer 2 zu haben, als Robert da auf der Bank sitzen zu haben, obwohl ich natürlich ihm auch alles Gute wünsche in Ingolstadt, können wir auch gut vorstellen, wenn er da wirklich die Nummer 1 wird, dass er da eine gute Saison spielt.
Hat aber jetzt auch 2 Jahre nicht gespielt, Philipp Klevin, und war natürlich bei Erfurt überragender Torwart, aber ist auch vielleicht schwierig, dass er jetzt wieder so in den Trott kommt.
Ja, aber das ist natürlich immer schwierig für eine Nummer 2, ne? Das ist klar. Ja.
Ich glaube, Philipp Klevin, der war ja auch im Bielefeld relativ umstritten, also was ich da auch in den Foren gelesen hatte, die waren froh, dass er weg war. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, wo seine Stärken und Schwächen liegen, und ich glaube, seine relativ große Stärke ist ein Stellungsspiel und die Flugparaden, aber als eine Schwäche gilt ein Stück weit der Abschlag, die gehen gern sonst irgendwo hin. Aber grundlegend glaube ich, dass es eine gute Nummer 2 ist, der viel Erfahrung hat und der, glaube ich, auch mehr Präsenz einfach auch hat als den Robert Jentrosch, weil du hast das schon richtig gesagt, Thomas, so gern ich ihn auch als Mensch gehabt habe oder ihn immer noch habe, ist es so, er hat halt wenig Präsenz ausgestrahlt und das strahlt natürlich immer dann auch auf die Innenverteidiger oder auf die Leute davor irgendwie auch ab.
Ja, dann haben wir noch jemanden vom HSV geholt.
Genau, das ist der Kevin Haar, das ist ein Deutsch-Koreaner und ich denke, es ist halt ein Perspektivspieler, er hat, glaube ich, auch bloß einen Jahresvertrag kriegt, man wird gucken, wie er sich entwickelt, er hat, glaube ich, eine gute Ausbildung genossen und schade, dass wir jetzt keine zweite Mannschaft haben, wo er Erfahrungen sammeln kann, aber für ihn wird es, glaube ich, schwer werden, überhaupt einerseits in den Kader zu kommen, geschweige denn auf Spielminuten zu kommen, es sei denn, es passiert was ganz Außergewöhnliches.
Mannschaftsfoto, da wurde ja noch diskutiert, inklusive der Verpflichtung von Haar, warum wir jetzt 4 Torhüter haben. Ich finde schon wichtig, mit Kevin Haar jetzt jemanden noch zu haben, wenn mal was passieren sollte. Klar, er ist auch erst 20, aber gerade so von der Ausbildung her Stuttgart HSV kann man dann schon sagen, okay, wenn irgendwas passiert, hat man dann eine Nummer 2 drauf, der irgendwie auch schon mal höherklassig gespielt hat, Junioren-Bundesliga, Regionalliga Nord hat er jetzt beim HSV hier gespielt und U20 Nationalspieler von Südkorea auch ist. Also das heißt, er kann auch sein, dass er ab und zu mal unterwegs ist. Aber das finde ich auch schon für einen Profiverein, für Aue dann schon ganz wichtig. Den hat man, glaube ich, auch ablösefrei geholt. So viel Gehalt wird jetzt auch nicht kosten, da nicht nur auf den A-Jugend-Torhüter dann als Nummer 3 zu bauen. Deswegen finde ich auch die Verpflichtung nachvollziehbar und grundsätzlich gut.
Finde ich auch sehr wichtig, dass man mal auch auf der dritten Position jemanden hat, der herausfordernd sein kann und nicht nur ein Torwart, der vielleicht schon am Ende seiner Karriere steht. Also gerade die Situation, die wir jetzt in den letzten paar Jahren hatten mit einem relativ alten dritten Torwart und einem zweiten Torwart, der so ein bisschen in Lauerstellung steht, hat ja nicht unbedingt dafür gesorgt, dass es einen Wettbewerb auf der Torhüterposition gibt.
Ja.
Wir wollen übrigens nicht unterschlagen, dass Daniel Haas seine Karriere beendet hat und nun endgültig Torwarttrainer ist. Also er ist ja damit in einer schwierigen Situation gekommen. Er ist ja in der Aufstiegssaison gekommen, als Martin Mendel sich wieder an der Schulter verletzt hatte, oder das erstmalig. Das war in einem Spiel, glaube ich, gegen Bielefeld. Und war das gegen Bielefeld? Ja, ich glaube.
Bielefeld war das, ja.
Genau, Bielefeld. Und sozusagen Robert Jentrosch hatte man ihn da so ein bisschen auch vor die Nase gesetzt, weil aber auch Robert Jentrosch noch sehr unsicher war. Ich glaube, er hat gute Dienste geleistet, der Daniel Haas, und wird auch gute Dienste als Torwarttrainer leisten.
Absolut.
Genau. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter bei den Innenverteidigern, die gegangen sind. Und da muss ich ehrlichweise zugeben, da blutet mir ein bisschen das Herz. Also ich würde erst mal sagen, Dominik Wytra. Wytra ist ja damals unter Letsch gekommen, als der sein Kurzzeit-Intermezzo hatte, hatte eine erste starke Saison, ist dann auch zum Nationalspieler Österreichs geworden und hat dann aber nicht mal so recht seine Position gefunden. Also er changierte dann immer zwischen dem defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung. Und es ist so ein Spieler, der hat eigentlich ganz viel Potenzial und sieht sich auch, glaube ich, manchmal auch gefühlt schon in der ersten Liga. Aber konnte irgendwie den Erwartungen nicht so gerecht werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also für mich ist es ein solider Zweitligaspieler für durchschnittliche Mannschaften einfach auch geeignet. Er ist jetzt nach Braunschweig gegangen und zum Meier. Und ich glaube, er wird da auch seine Dienste machen, aber so Dominik Wytra, der Abgang wird jetzt keine Schwächung für Aue darstellen.
Also ich fand halt immer den Punkt halt sehr wichtig, dass man ihn auf jeder Position irgendwie einsetzen konnte. Ja, das war ja sehr, sehr vielseitig. Dann konnte man halt hinten reinstellen, dann konnte man auf die defensive Position reinstellen. Das hat immer gepasst, aber wie du es halt schon gesagt hast, das war keiner, der jetzt sich irgendwo auf einer Position festgebissen hatte und man das Gefühl hatte, er will jetzt da auf dieser Position ins Team reinkommen. Auch solche Spiele braucht man, die sich im Zweifel auch mal auf die Bank setzen und dann je nachdem, wo sie gebraucht werden, reinkommen. Deswegen für die Position fand ich ihn gut, aber ja, eine wirkliche Schwächung würde ich jetzt tatsächlich auch für die nächsten Spiele so nicht sehen.
Ich glaube, dass das auch sein Knackpunkt ist, dass er eben keine richtige Position hat im Kader und dann leicht mal rausrotiert oder eben nicht immer unbedingt die allererste Wahl ist, gerade wenn alle fit sind. Aber natürlich schon auch ein sehr talentierter Spieler und hat ja auch schon mal Europapokal gespielt, damals mit Rapid Wien. Und wie du schon sagtest, ich glaube, er sieht sich auch eher zu höheren Berufen.
Genau. Wer auch gegangen ist, ist der Dennis Kempe. Das war ein linker Verteidiger. Das finde ich persönlich schade, dass er gegangen ist. Er war sicherlich nicht mehr der Schnellste, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Aber er ist ein beherzter Kämpfer gewesen und hat eigentlich immer alles gegeben für den Verein. Und immer wenn er drin war, wusstest du, der wird sich reinhauen und er wird verteidigen, was er wegverteidigen kann. Und das finde ich persönlich sehr schade, dass er gegangen ist, der Dennis Kempe.
War ja aber auch ein paar Mal verletzt dann letzte Saison. Ich glaube, 34 ist er jetzt mittlerweile, wird diese Saison dann 35. Das konnte ich aber auch wieder nachvollziehen, dass man ihn gehen lässt, beziehungsweise ihm auch naheliegt, den Verein zu verlassen oder den Verein nicht zu verlängern, den Vertrag nicht zu verlängern. Das fand ich gut und fand ich nachvollziehbar, wenn man eben entsprechend auf der Position jemand Neues bekommt und das wisst ihr ja in Aue, diese Position des linken Verteidigers oder links außen ist halt immer so eine echt schwierige Position, wo man irgendwie seit Jahren jemanden sucht und nichts wirklich nachkommt. Jetzt, wenn man dann zu den Zugängen kommt, glaube ich, könnte das auch ganz gut passen. Ich glaube, jetzt einen Kempe mit 34 gehen zu lassen, finde ich auch okay. Auch wenn er vielleicht auch menschlich gerade mit seiner Kämpfernatur immer gut zu Aue gepasst hat, das war gut, aber er wird halt auch nicht jünger.
Das ist richtig.
Ich glaube, ein Grund, warum er jetzt auch den Wechsel vielleicht gar nicht so schlimm findet, ist, dass er auch näher an seiner Familie wohnt. Er wohnt ja in Karlsruhe seit ein paar Jahren und ist vielleicht auch nicht so angenehm mit kleinen Kindern immer so weit weg von der Familie zu sein. Aber ja. Das ist natürlich auch jetzt ein Ende der Kempe-Dynastie in Aue, ja. Also nachdem ja auch schon sein Bruder in den 2000ern oder in den 10er Jahren in Aue gespielt hat, ist jetzt der zweite Kempe auch weg.
Philipp Kusert ist übrigens auch noch gegangen, hat meines Wissens noch keinen neuen Verein, war ja so ein bisschen so der Ziehsohn vom Daniel Mayer. Und eigentlich fand ich das schade, ist eigentlich ein schneller und fairer Zweikämpfer mit einer guten Sprungkraft, aber ich hatte teilweise das Gefühl, dass es für die zweite Liga noch nicht reicht. Also ich hatte ihn ja mal direkt beobachtet in Nordhausen, das bei dem DFB-Pokalspiel. Er schien halt immer so ein bisschen langsam zu sein. Also oder irgendwie immer den Schritt zu spät, besser gesagt. Also der hat keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und auch als sein Förderer, der Daniel Mayer, weg war, ist er auch de facto nie mehr zum Zug gekommen. Ich glaube, es ist ein guter Drittliga-Verteidiger. Aber für zweite Liga reicht es praktisch nicht, um da eine Leistungsspitze darzustellen.
Wenn wir gerade bei den Positionen links sind, dann hätten wir ja auch noch jetzt die Möglichkeit mit Robert Herrmann gehabt.
Das stimmt, ja.
Der auch den Verein jetzt verlassen hat. Also genau, seine Leihe wurde ja auch dann zu einem Transfer.
Genau. Das, wenn wir schon bei ihm sind, das finde ich tatsächlich sehr überraschend. Ja? Also da hätte ich ja auf jeden Fall mit gerechnet, dass wir ihn wieder zurückholen. Zumal wir ja auch wissen, was er kann, weil er schon mal ein paar Spiele für uns gemacht hat und dann sich, wie ich finde, im letzten Jahr super entwickelt hat, mit Würzburg dort auch aufgestiegen ist. So jemanden dann nicht zu verpflichten auf einer Position, wo man eigentlich Leute braucht, gerade weil man dort Abgänge hat und wo schon immer irgendwie es rar war, in Aue jemanden zu haben, den man dort einsetzen kann, hat es mich echt sehr überrascht, dass man ihn nicht zurückholt. Wie ging's euch da?
Mich hat das auch sehr überrascht. Ich hatte mich sehr auf den Robert Herrmann gefreut. Ich hatte ihn ja in Würzburg auch beobachtet. Er ist halt ein richtig starker Flügelspieler mit dem richtig guten linken Fuß. Der ist schnell, der kann gute Flanken schlagen und war ja in Wolfsburg ursprünglich mal vorgesehen, um Mario Gomez mit Flanken zu versorgen. Und er ist ja in einer ganz schwierigen Situation nach Aue gekommen. Also der hat mir aus Sandhausen ja praktisch weggekauft. Hatte in Sandhausen ja eine persönliche Krise durch ein persönliches Verlusterleben, sag ich jetzt mal. Und hat dann praktisch dazu geführt, dass er in Aue seinen Job ganz gut gemacht hat, aber ich glaube, dass der Umweg in der dritten Liga ihm gut getan hat, dass er gestärkt wurde und jetzt wäre es gut gewesen, wenn er nochmal zurückgekommen wäre. Für meinen dafür behalten.
Ich finde es auch schade, dass er nicht nach Aue zurückgewechselt ist. Ich habe aber auch keine Erklärung dafür, außer vielleicht, dass man sich natürlich auf links jetzt noch mit weiteren Spielern verpflichtet hat.
Ja. Genau, das kann ich mir halt auch nicht so ganz wirklich erklären. Vielleicht wollte er auch nicht zurück nach Aue. Vielleicht hat er gesagt, mir gefällt es in Würzburg und ich will dort bleiben und ich will dort Fußball spielen. Das sind ja manchmal auch solche Gründe.
Gibt es denn sowas, dass jemandem das Erzgebirge nicht gefällt?
Ja, genau. Aber meine lieben Leute, wer ein wirklicher Verlust darstellt, das ist Marko Mihajlović. Ein körperlich robuster, mit einem richtig guten Auge, mit einem richtig hohen defensiven Bewusstsein und ist für mich einer der besten Zweikämpfer in der letzten Saison gewesen und für mich potenziell auch jemand ist, wenn er sich streckt, auch jemand für die Spitzenmannschaft der zweiten Liga, wenn nicht sogar der unteres Mittelfeld der ersten Liga. Den hätte ich definitiv behalten. Ist er jetzt zurück nach Griechenland gegangen. Die Kaufoption von 800.000 Euro konnte nicht gezogen werden aufgrund der Corona-Situation. Und ich persönlich finde es total bedauerlich und ist für mich der Leistungsträger gewesen in der letzten Saison und auch einer der Garanten für den Auer-Erfolg.
Also ich kann es mir auch nur vorstellen, dass das Geld sozusagen da der springende Punkt war, ja, diese Kaufoption von 800.000 Euro, wo Helga wahrscheinlich nicht bereit war, das jetzt auf den Tisch zu legen. Was ich auch echt schade finde, vielleicht finanziell nachvollziehbar, aber dass das ein Top-Innenverteidiger ist, hat man ja letztes Jahr gesehen und jetzt der HSV ist aktuell dran an ihm. Ne? Also das sagt ja schon einiges.
Du wolltest was sagen, Martin?
Mein Punkt wäre jetzt auch gewesen, die Frage ist ja überhaupt, ob man sich die 800.000 Euro leisten kann, wenn einem jetzt in der Rückrunde auch massiv Gelder fehlen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie die Liquidität da aussieht, aber das ist ja dann auch oft sowas, so eine Vorwegnahme, die man da braucht, oder dann braucht man vielleicht das Geld aus Dauerkarten schon, um so einen Transfer zu finanzieren. Mhm. Und das war jetzt sicherlich alles über den Sommer so eine Situation, wo man mit so viel Unsicherheit sowieso den Schritt vielleicht nicht gemacht hätte.
Mhm. Richtig. Wer ebenso ein Verlust da ist, aber für mich kein so großer Verlust, das ist Jakob Rasmussen. Es ist ein grundsolider Zweikämpfer mit besonderen Stärken im Bereich der Robustheit und auch der Aggressivität. Der hat seine Sache gut gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, bei Vitesse Arnheim, wenn ich mich ganz recht entsinne. Und ist wirklich auch ein guter Spieler, der wirklich seine Stärken hat. Und er wird seinen Weg gehen. Und der wird auch sicherlich in den Niederlanden sicherlich auch seinen Platz finden. Und auch schade, dass er gegangen ist, aber für Aue halt eben nicht leistbar.
Martin, du bist doch der Experte für holländischen Fußball. Arnheim spielt erste Liga.
Da ist er interessanterweise bei Thomas Letsch, dem ehemaligen Auer Trainer. Mhm. Und Vitesse Arnheim spielt in der ersten Liga und war letzte Saison Siebter. Aber ist auch mit dem FC Chelsea verbunden, weil Vitesse auch Russen gehört. Und sie haben immer mal wieder Leihspieler vom FC Chelsea.
Ah, so eine Art erweitertes Farming-Team oder sowas.
Genau, es ist ja durchaus so, dass die Eredivisie eine Liga ist, wo ziemlich viele Talente aus England hin ausgeliehen werden. Mhm.
Ich glaube, auch so ein typischer Spieler, den man natürlich liebend gerne in Aue weiter hätte sehen wollen, aber wahrscheinlich dann doch einer der Spieler, die zu höheren Berufen sind. Und wenn die holländische erste Liga ruft, ist klar, wo man hingeht. Ja, also
richtig.
Schade, aber nachvollziehbar.
Genau. Wir können jetzt mal zu den Zugängen kommen und ich bitte alle Hörer jetzt zu verzeihen, ich hatte kein Französisch in der Schule, deswegen versuche ich es trotzdem richtig auszusprechen. Da haben wir mit Gaëtan Bouzman einen Linksverteidiger geholt, der hat unter anderem in Mainz und in Freiburg gespielt, hat als letztes gespielt bei Dugan und ist definitiv so für mich eine echte Verstärkung. Also hat einen sehr guten offensiven Kopfball, hat eine sehr gute Schusskraft und eine relativ gute Sprungkraft und ist auch relativ robust für einen Linksverteidiger. Und er ist so ein Spieler, der sehr viel über die Mentalität kommt. Also das heißt, der ist geht mit einer gesunden Aggressivität ran und kann auch Bälle ganz gut erlaufen und abfangen. Und hat, wo man auch sagen kann, er ist ein relativ fairer Zweikämpfer, kann relativ gut grätschen und hat, glaube ich, auch ein ganz gutes defensives Bewusstsein. Und ich glaube, für Aue ist der Buzman eine echte Verstärkung.
Genau, er kommt ja lustigerweise von dem Verein, dessen Partnerstadt Aue ist, nämlich Guingamp in der zweiten französischen Liga. Mhm. Und die gelten ja auch so ein bisschen im französischen Fußball als gallisches Dorf. Das ist deshalb, glaube ich, ganz gut auch jemand, der sich sehr stark mit der Auer Mentalität vertraut machen wird. Und mein Eindruck ist auch von ihm, dass er für einen Franzosen ziemlich gut Deutsch kann. Mhm. Nicht nur, weil er auch in Deutschland gespielt hat vorher. Ich glaube auch, dass das damit hängt, dass er ähnlich aus Ostfrankreich kommt. Nämlich aus den Vogesen.
Also ich glaube auch so von den States her sieht das echt gut aus. Noch keine 30 Bundesliga gespielt, in Guingamp in Frankreich zweite Liga gespielt. Wobei jetzt, ich habe nochmal geguckt, der hat wohl letztes Jahr erst nur 8 Saisonspiele gemacht, wirklich. Mhm. War mal im Kader, mal nicht im Kader. Dann nur auf der Bank insgesamt nur 8 Spiele gemacht. Jetzt weiß ich jetzt aber nicht, ob er verletzt war oder so. Aber auf jeden Fall relativ wenig Spielerfahrung im letzten Jahr gemacht. Und so verstehe ich es ja, dass es ja unser Linksverteidiger oder Linksaußen, der zukünftig spielen soll. Wir nehmen jetzt heute am Samstagabend auf, dem Samstag, wo Aue gerade gegen Dresden das Freundschaftsspiel gemacht hat. Da hat er auch von Anfang an gespielt, auch auf der Linksverteidigerposition. Dahinter sieht's halt echt mau aus. Ja? Und für mich zieht sich dieses Dilemma weiter auf der linken Außenverteidigerposition. Wenn nicht Buzman jetzt einschlägt und da die linke Seite zumacht, dahinter wird's halt dann echt enge. Und ob er, wie gesagt, das schafft in der zweiten Liga, müssen wir mal schauen. Grundsätzlich finde ich auch, wie du Martin gesagt hast, so im ersten Moment ein sympathischer Typ, ist auch auf Twitter und engagiert sich da auch bei Diskussionen, wenn Aue irgendwie als Verein was postet, antwortet er auch, also scheint da auch recht fannah zu sein. Also das gefällt mir auch so ganz gut. Spielerisch muss man natürlich erstmal gucken, die ersten Spiele, ob er dann wirklich hier reinpasst zu der Liga.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, er hat wirklich letzte Saison war ja dann immer im Kader, er war nicht verletzt, sondern einfach nicht eingesetzt im Kader oder halt überhaupt nicht im Kader. Ja. Also das lässt schon darauf schließen, dass er da eher in der zweiten Reihe war.
Ja. Na, notfalls könnte da auch noch einen Rizzuto spielen auf der Position. Aber naja.
Du hast halt wieder so einen Rechtsfuß da auf links. Ja.
Richtig, genau. Ein weiterer Innenverteidiger, den wir geholt haben, ist Florian Ballas. Ich hatte jetzt in Dresden, habe ich ihn häufiger spielen sehen. Ist halt echt ein Tier, sag ich jetzt mal. Also ist so, kommt halt sehr über Größe, sehr über seine Körperlichkeit, ist halt wirklich kräftig und mit einer hohen Aggressivität und mit relativ guten Zweikämpfen auch ausgestattet. Auch relativ zweikampfstark und ein relativ gutes Verständnis. Aber der große Nachteil von dem Mann ist, dass er relativ unbeweglich ist und dass er, also immer wenn ich ihn gesehen habe, gab es immer 2-3 Wackler im Stellungsspiel. Und er ist langsam. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Also ich finde, dass er auch durch sein Stellungsspiel ab und an nochmal Gegentore einfach auch verschuldet hat. Und auch beim Abstieg hat man auch am Ende gesehen, dass er so auch ein bisschen sich auch abgeschrieben hatte. Also er hatte nicht so wirklich nicht immer, also ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass er mal alles gegeben hat, so zum Ende hin. Aber vielleicht war er einfach auch körperlich fertig. Hat übrigens gespielt, nicht nur bei Dynamo Dresden, sondern auch beim FSV Frankfurt, bei Hannover und in Saarbrücken.
Die Innenverteidigung könnte man ja sowieso zusammenfassen, dass sie relativ langsam alle sind. Also, ich weiß ja nicht, ich meine, sonst gab's jetzt keinen Neuzugang in der Innenverteidigung.
Nee.
Aber von denen, die da geblieben sind, Breitkreuz und Kalich, ist gar nicht so ganz klar, ob die wieder vollständig fit sind und bis wann sie fit werden. Bei Breitkreuz weiß man nicht, ob er nicht vielleicht sowieso irgendwann mal richtig, also Sportinvalide ist. Mhm. Kakutalua, ja, auch oft durch schlechtes Stellungsspiel aufgefallen. Und Sören Gonta ist auch nicht mehr der Schnellste auf jeden Fall, sondern der eher seine Vorzüge in der Zweikampf
Jetzt zeichnet ja aber auch das typische Dirk Schuster-Spiel nicht gerade Schnelligkeit aus. Ja, deswegen passt es vielleicht dann so zum Charakter der Mannschaft, nicht auf das Thema Schnelligkeit irgendwie groß zu achten.
Das ist richtig. Aber man kann natürlich sagen, Malcolm Kakutalua hat sich heute auch verletzt beim Spiel gegen Dresden. Mal gucken, hoffentlich wieder an seinem ledierten Knie. Hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm. Wir sind grundsätzlich in der Innenverteidigung trotzdem relativ gut aufgestellt. Ich schaue noch mal ganz kurz. Ich glaube, da sind wir trotzdem gut, weil Fabian Kallich wird zurückkehren, da bin ich mir relativ sicher. Und bei Breitkreuz ist es halt eben so, der hat seit anderthalb Jahren kein Spiel mehr gemacht und sobald er wieder länger spielt, scheint das Knie auch wieder dick zu werden. Also ich glaube, wir müssen da jetzt nicht damit rechnen, dass er jetzt wirklich zurückkehrt. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit.
Das tue ich auch nicht und deswegen würde ich auch tatsächlich hier etwas widersprechen, weil das für mich die zwei Innenverteidigerpositionen schon echte Kernpositionen in der Mannschaft sind. Mhm. Und ich fühle mich da echt nicht gut, wenn ich da auf die Namen und auf die Spieler gucke, die wir hier haben. Ich würde auch, Steve, fand ich super und Martin, kannst dich noch erinnern, als wir hier bei St. Pauli gespielt haben, wo in der 90. Minute das 2-1 geköpft hat, was da dann im Auswärtsblock bei uns los war, das wird werde ich für immer dran denken sozusagen, deswegen ja immer einer der Auerhelden, aber jetzt halt leider durch die Verletzungen glaube ich nicht dran, dass er wieder zurückkehrt. Wann Kallich wieder zurückkommt, ist jetzt auch offen, da ist jetzt noch nicht mit in den ersten Spielen dran zu denken, also wenn überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, eher dann zur Rückrunde. Und wen hast du dann noch? Dann hast du halt einen Sören Gonter mit seinen 33, der auch ein solider Zweitliga-Innenverteidiger ist, wo man einen Haken dran machen kann. Florian Ballas von einem Absteiger aus der zweiten Liga. Okay, 1,96, so ein großer Hühne da hinten drin. Vielleicht auch noch einen Haken dran. Aber danach hast du halt einen Kakutalua, wo du jetzt sagst, auch wieder vielleicht wieder verletzt. Aber dann gut, lass ihn dann selbst mal spielen. Gut, dann ist er eine Alternative. Aber dann haben wir aktuell drei Innenverteidiger, wo man halt, ich habe es jetzt ja aufgezählt, auch sagt, naja, hoffentlich geht's gut. Und dann haben wir ja noch, den würde ich jetzt mal mit in den Ring werfen, Niklas Jeck aus Auerbach wieder zurückgeholt, ist natürlich jetzt erst 18, aber natürlich auch ein Auer Eigengewächs, den man sich ja schon immer von Haus aus dann einfach wünscht, dass es mal wieder irgendeiner schafft, hier irgendwo in einem Profifußball irgendwo Fuß zu fassen. Er mit seinen 18 wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie sich gleich in die Mannschaft spielen, aber so wie man es ja mitbekommt, ist ins Trainingslager mitgefahren und ja auch extra einer der wenigen Ausleihen, die man wieder zurückgeholt hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das ein oder andere Spiel einfach auch machen muss, weil einfach die Position so ja gering besetzt ist. Deswegen eigentlich würde ich mir hoffen, dass hier noch nachgeholt wird, oder aber ich bete zum Himmel, dass Fabian Kallich schnell wieder zurückkommt.
Genau, das sehe ich ähnlich. Unser Abwehrbein. Wir machen mal weiter mit unserem Abgang, würde ich mal sagen. Und zwar, wir können erst mit Paul Hoschig weitermachen. Der ist zum VfB Auerbach, glaube ich, zurückgekehrt. Ist, glaube ich, ist ein Regionalliga-Verein in der Regionalliga Nordost, aber Paul Hoschig ist zwar einer aus der Region, aber halt nicht gemacht für die zweite Liga. Er ist in der Region geblieben, er ist beim VfB Auerbach, aber ist jetzt, glaube ich, kein Verlust, Paul Hoschig.
Ja, alles Gute. Genau.
Das ist was ganz wichtig. Ich schaue mal ganz kurz, wer noch alles auf der im Mittelfeld gegangen ist. Ich glaube, das war es dann, glaube ich, auch fast schon. Wer im Mittelfeld, genau, das war's dann schon. Und wir haben aber noch jemanden dazugeholt für das Mittelfeld, und zwar den Gnajatic. Und das ist eine ganz schöne Wundertüte. Ich habe von dem vorher noch nie irgendwas gehört gehabt. Ist halt auch es ist ein großer Spieler, es ist ein kräftiger Spieler, der auch über eine gewisse Form von Aggressivität kommt. Der ist relativ langsam, ist relativ unbeweglich, hat einen relativ schlechten Abschluss, hat auch kein nicht allzu gutes Kopfballspiel, hat eine ganz annehmbare Schusskraft, ist, glaube ich, jetzt so einer, der eher so aufs Zerstören ausgelegt ist und als auf irgendwas anderes.
Auch mit 1,90 Meter natürlich auch so ein Hühner auf dieser defensiven Mittelfeldposition, wo wir unsere kleinen Jungs mit Riese und Fantrich haben, ist das natürlich mal jemand anders. Deswegen finde ich so von der Statur her eine gute Alternative, wenn es in Zweifel bei einem Gegner mal notwendig wird, da so jemanden hinzustellen. Vielleicht auch einer, wo wir gerade über die Innenverteidigerposition gesprochen haben, auch vielleicht einer, den man auch mal zurückziehen kann und hinten reinstellen kann,
Das ist
wenn
eine
er
gute Idee
gebraucht
von
wird.
dir.
226 Spiele habe ich rausgesucht. Jetzt ratet mal, wie viele Tore?
Null?
Ja, null Tore. Wie viele Vorlagen hat er gemacht in 226 Spielen?
Null?
Nee, zwei hat er geschafft. Zwei
ja.
Vorlagen. Das heißt, ja. Ja, ist vielleicht auch wieder einer, wo man hoffen kann, dass er mal sein erstes Profitor schießt.
Genau. Und er kommt lustigerweise von einem Verein, der Girona Gilce heißt. Und wenn das hoffentlich kein schlechtes Omen ist, er ist mit all seinen letzten Vereinen, wo er gespielt hat, immer abgestiegen.
Ja, dann herzlich willkommen bei uns.
Dann herzlich willkommen, genau. Ja, und ansonsten können wir mal gucken, wie wir dann eben uns im Mittelfeld ja aufgestellt sind. Da sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Da haben wir dann den Louis Samson, der übrigens auch notfalls auch mal Innenverteidigung spielen kann oder so den Staubsauger davor, den haben wir vorhin vergessen. Dann haben wir Clemens Fandrich, auf den ich große Stücke halte. Dann haben wir Erik Majetschak, ein 20-Jähriger. Als letzte Saison nicht zum Zug gekommen, war aber auch viel verletzt. Und und ich denke, das reicht. Da sind wir, glaube ich, auch einigermaßen gut besetzt. Und natürlich nicht zu vergessen ist Philipp Riese. Ein Spieler, der lange Zeit komplett unterschätzt war, aber was der Mann für Löcher zuläuft, ich habe den mal beobachtet in dem Spiel, was der alles weg und zuläuft, das ist unglaublich. Das ist wie unser, also der ist richtig gut.
Ja, auch Topmann. Ich glaube, was man nicht vernachlässigen darf, ist auch diese Eingespieltheit, ja, dass du mit Riese und Fandrichter zwei hast, die halt schon so lange, also in Anführungsstrichen, auf dieser Position zusammen spielen für uns. Das ist auch immer eine Position, wo man sich viel abstimmen muss, wo man sich viel drauf verlassen muss, was der andere tut. Und da ist es einfach ein Riesenvorteil, wenn man jemanden neben sich hat und das seit Jahren, auf den man sich verlassen kann. Deswegen passt es ganz gut. Aber das sind, ich hatte es ja vorhin gesagt, eher zwei kleine Leute. Jetzt mit dem Knjatic 1,90 passt es so ganz gut. Da finde ich auch so diese defensive Mittelfeldposition sind wir echt gut besetzt. Aber Martin und Tobias, wir haben einen Kollegen übergangen, Sascha Hertel, auch ein Eigengewächs von uns. Hat letztes Jahr, glaube ich, mal ausgesetzt und nicht gespielt, aber jetzt haben wir ihn wieder zu uns geholt und ist ein Linksverteidiger, könnte sozusagen mit Busman sich um die Linksverteidigerposition dann streiten, wobei auch die Spiele, die er für uns gemacht hat, gut, das war vor 2 Jahren, da war er gerade mal wahrscheinlich dann 19, 20 oder so, die waren sicher ausbaufähig, aber das ist natürlich auch wieder jemand, den wir zurückgeholt haben, der ja eine gewisse Erfahrung, auch Drittliga-Erfahrung jetzt hat, lange Zeit verletzt war, Gott sei Dank ja wieder so auf die Beine gekommen ist. Und auch da, ohne Grund, wird man ihn auch nicht zurückgeholt haben. Ich hoffe mal nicht, der einzige Grund ist, dass es jetzt der Local Player ist. Aber auch den muss man gucken, wie er sich nächstes Jahr entwickelt.
Man muss bedenken, dass Sascha Hertel sich halt ganz schwer verletzt hatte. Also bei dem war ja, glaube ich, im Knöchel, ich weiß nicht, ob es im linken oder im rechten war, da war ja alles durch knapp. Also war wirklich alles durch. Ich habe ein Bild gesehen, der Fuß stand ungesund vom Bein ab. Also das war so ein Schauerbild.
Unschön, ja.
Unschön, genau. Ja, hast du doch Ergänzungen, Martin?
Zu den Zugängen?
Ja.
Naja, also es ist ja kein Wünsch dir was, aber ich würde mir schon wünschen, dass es in der Innenverteidigung noch eine Verstärkung gibt.
Ja.
Weil das könnte auf jeden Fall die Achillesferse werden, wenn Kalisch oder Breitkötz nicht wieder fit werden.
Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben eine noch viel größere Achillesferse, denn ich zähle mal ganz kurz unsere Abgänge im Sturm auf. Und zwar, das ist Christoph Daferner, ist Netschers Kupusevic. Gut, und natürlich beides jetzt keine Verluste. Ähnliches gilt halt auch wie Nicolas Sessa, der irgendwie als quirliger Kreativer gedacht hat, wo es einfach auch nicht für die zweite Liga gereicht hat. Und selbiges gilt natürlich auch für Netschers Kupusevic und Christoph Daferner, den man nun in Dresden finden kann. Also für dritte Liga mag das alles reichen. Was bei Kupusevic los war, weiß ich nicht. Und so, dass wir in der Gesamtheit nur drei echte Stürmer haben. Dann haben wir natürlich den Florian Krüger, da ist die Frage, ob der überhaupt zu halten ist. Dann haben wir den Pascal Testreau, den ich echt super gut finde. Das ist halt wie so eine laufende Prellwand da vorne. Und wir haben natürlich auch einen Philipp Zulechner. Und das ist nicht viel. Und ja, also sicherlich, wir haben Florian Krüger, aber nimmst du halt den Florian Krüger mal aus dem Spiel raus oder hat er mal eine Schwächephase, die man mit 21 auch mal haben kann als so junger Mann, dann hast du natürlich da ein echtes Problem. Dann Pascal Destroh ist auch relativ verletzungsanfällig letzte Saison gewesen. Und bei Philipp Zulechner ist immer die Frage, ob der überhaupt nochmal zur alter Stärke zurückkommen wird.
Auf der Stürmerposition muss man sich immer überlegen, wie viele Stürmer brauchst du denn? Und wenn du jetzt die Spielsysteme dir mal anguckst, ist ja häufig auch die modernen Spielsysteme, die irgendwie so mit einem Stoßstürmer irgendwie so agieren und aufgebaut sind. Deswegen glaube ich, ist es schon üblich, wenn man sich jetzt so Kader anguckt, dass relativ wenig nennenswerte echte Stürmer dort im Kader mit drin sind. Ich finde aber auch, das Auerspiel muss auch etwas dafür gemacht sein, irgendwie mal den Gegner zu überraschen. Und da ist für mich so ein Destro und Zulechner dann weniger dafür geeignet, sondern eher wirklich so ein junger, schneller Mann wie Krüger. Und das hat man ja gerade im letzten Jahr gesehen, dass er da immer gut funktioniert hat. Nichtsdestotrotz kriegen das natürlich auch die gegnerischen Vereine mit und wissen dann auch im Zweifel, was sie tun müssen, um Krüger aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen bin ich eigentlich schon immer auch ein Freund davon, mit zwei Stürmern zu spielen und finde, ich glaube, sie wohnen auch zusammen, Krüger und Destroth, sie beide einfach auf den Platz zu stellen, um da genau diese zwei verschiedenen Spielertypen von drin zu haben, um immer mal unterschiedlich agieren zu können, finde ich auch ganz passend. Mit Zulechner von der Bank kann ich auch leben, aber tatsächlich, ich würde mich freuen, ich glaube, da müssen wir auch nochmal aktiv werden, wenn wir auf den ganzen Kader gucken, wenn wir noch jemanden für die Offensive bekommen mit dem Profil, jung und schnell, jetzt kein etablierter Stürmer in der zweiten oder ersten Liga, sondern jemand Hungriges, also so ein Krüger-Profil, der einfach, wenn er reinkommt, Dampf macht, der weiß, wo das Tor steht, oder aber diejenigen, die vorn drin stehen, irgendwie mit Flanken unterstützen kann. Gerade weil auch, wenn man sich jetzt nochmal die anderen offensiven Mittelfeldspieler anguckt, Nazarov und Hochscheid, mal gucken, wie Hochscheid aus der Sommerpause rauskommt. Das muss man mal schauen. Da wirklich noch jemanden in der Hinterhand zu haben, der offensiv einfach was tun kann, das wäre schon echt wichtig. Und da hoffe ich einfach auch, dass der Verein nochmal aktiv
ist. Ich, das denke ich auch. Sehe das ähnlich, dass wir eigentlich auch keine Alternative zu Krüger haben. Also Testroth und Zulechner sind doch sehr ähnliche Spieler, während Krüger kein Äquivalent in dem Sinne hat, dass du auch nochmal mehr Variabilität hast mit zwei schnellen Leuten zum Beispiel. Das wäre schon echt gut. Wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, bei den Stürmern hast du jetzt noch gar nicht Nazarov genannt. Nazarov spielt ja auch oft mehr eine hängende Spitze als jetzt einen offensiven Mittelfeldmann.
Das ist richtig, ja gut, stimmt, hast du recht. Na, was ich mir wünschen würde, das wäre halt noch so ein, wär noch so ein, zwei schnelle Flügelleute, also einfach Flügelläufer. Die würde ich mir wirklich sehr wünschen, einfach die auch mal eine gute Flanke schlagen können, die auch mal gut ins 1 gegen 1 gehen kann. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir jemanden wünschen, den irgendwie noch niemand kennt, wieder auch von einem Erstligisten und den man dann vielleicht, wo man auch die Chance hat, den auch ein Stück weit zu behalten.
Ja, klar. Ich glaube, die Transferperiode geht auch dieses Jahr bis in den Oktober hinein.
Genau.
Was machen wir denn, wenn jetzt noch der große Geldkoffer kommt und jemand Krüger wegkauft?
Dann haben wir, glaube ich, ein ganz großes Problem. Da bin ich mir relativ sicher, weil Krüger ist ja im System Schuster ein ganz wichtiger Bestandteil, also wenn nicht sogar fast schon der wichtigste Bestandteil vorne im Sturm. Also weil wir haben dann den Dimitri Nazarov, wir haben den Tom Baumgart, wir haben den Jan Hofscheid, den darf man nie vergessen, er wird auch schon 33, die halt dahinter auch torgefährlich sind. Dann haben wir dann Pascal Testreau, der auch immer gut ist für ein Tor. Aber dann müssen wir definitiv nochmal nachrüsten.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, Krüger hat, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag jetzt. Ja. Im nächsten Jahr kommt keiner, der mit einem großen Koffer kommt und uns Geld gibt, sondern dann ist Krüger einfach weg. Das heißt, ich würde einfach ganz ketzerisch mal fragen, ist es nicht vielleicht sogar gut, wenn jemand kommt und uns jetzt noch eine Menge Geld auf den Tisch legt, damit man eben einfach wieder gewisse Einnahmen hat und von dem Geld natürlich wieder einen Ersatz braucht. Und im Zweifel muss man natürlich gucken, wer dann noch zu holen gibt oder zu holen ist. Aber immer mit dem Blick auf unseren Charakter des Vereins auch als Ausbildungsverein. Wir müssen auch gucken, günstig Spieler zu bekommen, die zu entwickeln und für teures Geld wieder zu verkaufen. Und das ist bei Krüger meiner Meinung nach jetzt nur von Seiten der Finanzen geguckt, eigentlich ein geeigneter Moment, ihn zu verkaufen. Spielerisch ist er natürlich auch wieder lebensnotwendig für die kommende Saison. Aber im Endeffekt ist das unser tagtäglich oder das tagtägliche Brot des Vereins, passende, gute, junge, günstige Spieler zu bekommen und die entsprechend teuer zu verkaufen. Deswegen ist es klar eine Herausforderung und jeder von uns würde sich ärgern. Aber im Endeffekt hast du halt einen gewissen Geldbetrag, mit dem du dann irgendwie arbeiten kannst.
Oder noch besser, er verlängert, er kriegt eine Ausstiegsklausel von 2 Millionen Euro und ist dann nächstes Jahr trotzdem weg. Also da hat man wenigstens noch Geld und man kann diese Saison noch sicher mit ihm planen.
Ja, da frage ich mich halt immer, warum sollte das ein Spieler unterschreiben, so einen Vertrag? Ja? Also warum sollte er sich an so etwas binden, wenn er weiß, also erstmal, wenn er weiß, ich bin so gut, dass ich nicht mein Leben lang in der zweiten Liga gegen Abstieg spiele, warum sollte ich mich hier binden an jemanden und unattraktiv für andere Vereine machen? Ich glaube, so viel Vereinsliebe darf man heutzutage nicht den Spielern irgendwie zutrauen und zuschieben, was auch, glaube ich, unfair wäre. Ja, das kann ich mir immer nicht vorstellen, warum man das als Spieler tun sollte. Aber schön wäre es natürlich, klar, das wäre natürlich eine sehr geeignete Lösung, wie man mit diesem Problem umgehen könnte.
Vor allen Dingen, weil er ja sonst das Geld, was seine Ablöse kostet, als Handgeld vielleicht bekommen kann.
Ja.
Aber ich meine, er ist ja im Prinzip auch kein Auer Eigengewächs, sondern Magdeburger bzw. Schalker Knappenschmieden. Emporkömmling, wie auch immer.
Ja. Meine Lieben, ich gebe mal eine Prognose ab. Ich glaube, wenn wir nächste Woche im DFB-Pokal weiterkommen, kommen nochmal 300.000. Und dann haben wir, glaube ich, auch auf dem Transfermarkt wieder Spielraum.
Das hat ja Helga auch gemeint und das ist ja auch nachvollziehbar und taktisch vielleicht ganz klug zu sagen, jetzt hier Corona, keiner weiß, was passiert und keine oder alle Vereine müssen gucken, wie sie mit ihren Riesenkadern jetzt zurechtkommen und dann gibt es so einen gewissen Treppeneffekt, was ich mir vorstellen kann, dass von oben die Vereine jetzt noch kurz vor der Transferperiode versuchen, die Leute von der Gehaltsliste zu bekommen und dann gibt es diesen Treppeneffekt, dass die Spieler so nach unten durchgeschoben werden und ein Helge Leonhard wahrscheinlich meint, das passt doch ganz gut, jetzt bleibt mal ganz locker, da wird schon noch eine gewisse Aktivität auf dem Transfermarkt kommen und da werden noch Spieler auf dem Markt sein, die froh sein werden, noch in der zweiten Liga weiterhin spielen zu können und dann wird man zuschlagen, aber das wird im Zweifel dann eben erst Mitte, Ende September, vielleicht sogar Anfang Oktober sein, dieses Durchhaltevermögen brauchen wir als Fans jetzt wahrscheinlich, weil ich glaube, eins ist klar, mit diesen, hat jemand mal durchgezählt, 20, 21 Spielern, die wir aktuell haben, da wirst du keine Zweitligasaison durchstehen können.
Ist richtig. Ich gucke mir auch gerade nochmal die Aufstellung an, die Hürth Aue gegen Dresden gespielt hat. Also das wird dann etwa auch die Aufstellung sein, die dann auch geplant ist. Also im Tor natürlich Mendel, dann Kakotalua, Gonter, Ballas und Büsmann. Davor hast du Rizzuto, Gnajatic, Riese und Baumgart und davor Nazarov als hängende Spitze und Zuhe Lechner bzw. Testro oder Kempe,
Krüger.
Krüger, wenn er fit ist. Na?
Ja, was ich ganz spannend fand, ist die Viererkette heute. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Dann dort in der Viererkette Kakutalua, glaube ich, war auf rechts gestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mal ein Test war, wirklich so zu spielen, aber anhand der Aufstellung sieht man halt auch, diesen rechten Verteidiger, dann setzt man Kakutalua da irgendwie rechts draußen. Das will ich auch mal in Frage stellen, ob das eine gute Position für ihn ist. Ja, also das heute von der Aufstellung her würde ich mal als Test abhaken. Klar werden die meisten, die da gespielt haben, sicher auch im ersten Spiel nächste Woche oder zum ersten Saisonspiel dann auflaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Aufstellung, auch gerade mit dieser Position 4-4, was ist es, 2-1 irgendwie zukünftig spielen werden. Ich könnte mir eher wieder vorstellen, dieses 3-5, diese Dreierverteidigung, die zwei schnellen außen, links und rechts und dann nach vorn, wie gegeben.
Genau. ich glaube, wie du gerade schon sagtest, so dieser Sigger-Effekt, der ist eben noch nie eingetreten und das macht die Sache gerade mega schwierig. Ich glaube, ich habe mir schon mal überlegt, wir haben natürlich echt einen super kleinen Kader und das kann tatsächlich aber auch in gewissen Punkten auch ein Vorteil sein, denn hast du einen kleinen Kader, hast du auch eine verschworene Truppe, weil natürlich, wenn du einen kleinen Kader hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man spielt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass das zu so einer jetzt erst recht Stimmung führt. Wisst ihr, was ich meine?
Du hast vor allen Dingen auch viel weniger unzufriedene Spieler, als
Genau.
wenn du einen 30er-Kader hast. Und ich sehe das auch nicht als Nachteil, gerade weil man halt auch noch die Möglichkeit hat, Neuzugänge zu holen. Und vielleicht noch einen Spieler als Last Minute bekommt, der sich jetzt
Genau.
verzockt über den Sommer.
Genau.
Wir werden sehen.
Genau. Und ich glaube, natürlich ist es so, der Nachteil des kleinen Kaders ist, fällt mal ein paar Innenverteidiger aus, hast du dann da hinten dann den Niklas Jeck oder den Louis Samson spielen, dann hast du dann ein riesiges, riesiges Flickenwerk oder so. Also ich glaube, also wenn ich eine Prognose abgeben kann, dann wird das so sein, wird man nach den ersten paar Spielen, oder wird man gucken, okay, klappt das nicht? Und dann wird eher sagen, okay, da gibt es Probleme, wir müssen jetzt doch noch Leute holen, wir müssen doch jetzt ins Risiko gehen. Und notfalls holt man sich dann auch einen vereinslosen Spieler nach Ende der Transferperiode.
Genau. Wir werden sehen.
Genau. Genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal soweit alles, was unsere Neuzugänge und was unsere Abgänge sind. Und würde sagen, wir haben einen kleinen Kader und haben auch zusammen herausgefunden, dass das einfach Vor- und Nachteile haben kann, wie aber vom Besten ausgehen sollten.
Genau, das ist doch eine gute Zusammenfassung jetzt für die erste Folge. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war ganz spannend und hoffentlich auch für euch Hörerinnen und Hörer da ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall werden wir unsere Social-Media-Aktivitäten jetzt ab sofort starten. Also es wird eine Facebook-Seite geben, es wird einen Twitter-Account geben, es wird eine Instagram-Seite geben. Würden uns freuen, wenn ihr uns hier folgt und unterstützt. Wir gehen von aus, dass wir so alle 2, 3 Wochen wieder eine neue Folge an den Start bringen. Dann hauptsächlich mit dem Fokus, wie waren die letzten Spiele, wie sind die nächsten Spiele. Können uns, ja, wie gesagt, auch vorstellen, dann auch mal gegnerische Fans dann einzuladen und dann direkt in Austausch zu kommen. Aber deswegen, wenn wir die Social Media Plattformen dann auch bespielen, sind wir natürlich auch auf eure Hilfe dann angewiesen, beziehungsweise auch ganz offen, eure Meinungen hier aufzunehmen, eure Fragen mit aufzunehmen oder eure, ja, Diskussionsbeiträge einfach hier mit hineinzubringen. Deswegen, gerne, kommentiert, liked oder was auch immer ihr auf den Social Media Kanälen entsprechend machen wollt. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Saison, wie man es eigentlich, den Satz ist eigentlich auch so eine Worthülse, kann man vor jeder Saison dann tun. Aber ich glaube, jetzt gerade im Rahmen von Corona tut sich auch einiges, wo wir dann auch, glaube ich, in der nächsten Folge auch mal das diskutieren sollten, wie wir zu dem Thema Zuschauerkonzept, Hygienekonzept der einzelnen Vereine, aber gerade natürlich auch für Aue, dann irgendwie mit dazu stehen, ob wir zu denjenigen gehören, die mit im Stadion sind, bei Aue ja etwas mehr als 4.000 Zuschauer. Das können wir dann schön in den nächsten Folgen thematisieren. Ansonsten freut euch schon mal auf verschiedene Themenbereiche, die wir dort mit aufbauen wollen. Wir wollen auch verschiedene Sachen mit einbauen, die wir dann jedes Mal im Sinne von verschiedenen Rubriken bespielen wollen, wo wir gern auch dann, wie gesagt, euch auch gerne mit einbinden wollen. Zum Beispiel wollen wir in der nächsten Folge auch eine Saisonwette anbieten, wo jeder von uns eine Wette auf den Tisch haut, um zu sagen, ich wette, dass das und das passiert oder das und das nicht passiert. Wetteinsatz kann ich schon mal sagen, wird sein, dass wir, wenn wir unsere Einzelwetten jeweils verlieren, gerne einen Geldbetrag an das Auer Nachwuchsleistungszentrum spenden werden am Ende der Saison. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich von euch dann hier anschließen möchte und auch Teil der Saisonwette werden möchte. Könnt ihr euch schon mal für die nächste Folge vielleicht überlegen, was ihr denn für eine Saisonwette uns anbieten wollt. Ansonsten, ja, Tobias, Martin, noch abschließende Worte von euch.
Also mir hat es auch ganz super viel Spaß gemacht und ich kann auch schon den Hörerinnen und Hörern sagen, dass ich mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen schon sehr freue.
Ja, ich freue mich, dass es auch wieder bei Aue losgeht. Die Regionalliga zum Beispiel spielt ja schon seit ein paar Wochen. Und ich glaube, es ist gut, dass Fußball wieder zurück ist.
Sehr schön. Ich glaube, wir freuen uns alle. Einen kleinen Verweis möchte ich noch machen. Ich durfte Gast sein beim Podcast von Fans des VfL Bochums, beim sogenannten VfL-Podcast. Kollegen haben ein Format aufgebaut, wo sie von jedem Verein der zweiten Liga dort die verschiedenen Podcasts bzw. Fans angeschrieben haben und so ein kurzes Statement, 10-Minuten-Statement gebeten haben, Saisonrückblick auf die letzte Saison und Saisonausblick auf die letzte Saison. Da habe ich einen kurzen Take aufgenommen und habe das den Kollegen zur Verfügung gestellt. Die fangen jetzt an, damit nach und nach auch jeden Verein dort etwas vorzustellen. Hört doch mal rein, vielleicht beim VfL-Podcast, ist bei Twitter und bei Facebook zu finden. Ist sicher auch ganz spannend, wie die Fans der anderen Vereine so den Blick auf die kommende Saison werfen.
Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Wie bitte?
Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Natürlich, ja, das, wir verlinken in den Shownotes. Das ist alles so neu für mich, Martin. Sehr gut. Ja, ansonsten, genau, neu, Folge 1, ganz spannende Zeit, Folge 1, das Podcast, zwei gekreuzte Mikros, der Aue-Podcast. Wir können euch auch noch eine Pilotfolge zur Verfügung stellen. Das heißt, die Folge 1 ist eigentlich nicht Folge 1, sondern eigentlich für uns Folge 2. Wir haben schon in unserer Dreierrunde eine Pilotfolge aufgenommen. Das ist eine Megafolge geworden, dauert über 2 Stunden. Wir haben da nämlich im Juli eine Folge aufgenommen als Saisonrückblick, auch für uns, um mal zu testen, wie wir mit dem Podcast-Thema umgehen und ob wir gut miteinander auch zurechtkommen. Das hat super funktioniert, auch viel Spaß gemacht. Wir haben dort innerhalb von 2 Stunden mal den Rückblick auf das letzte Jahr geworfen und sind die Spiele und auch die Dinge, die dort passiert sind, von Daniel Mayer bis zu den Siegen, bis zu Corona, bis zu Platz 7 ganz am Ende, einfach mal durchgegangen und haben unsere Meinung dazu abgegeben. Das werden wir jetzt auch als Pilotfolge veröffentlichen auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ein oder andere Tonproblem gab es da. Lasst euch da nicht irgendwie ärgern, dass das irgendwie nicht so ganz passt. Das wollen wir in Zukunft versuchen, besser zu machen. Aber seid euch sicher, das war nur eine Pilotfolge und wird zukünftig besser.
Und macht uns ja auch nur so authentisch. Also das heißt, wenn nicht alles sofort perfekt läuft.
So sieht's aus. Ja, Tobias, Martin, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir werden in Kürze dann die Folge 2 aufnehmen, bin ich mir relativ sicher. Und jetzt bin ich erstmal sehr gespannt, wie die Aue-Fans uns als Podcast aufnehmen. Kommentiert und schreibt uns gerne an eure Meinung, wie ihr das Format findet. Und auf jeden Fall wird es neue Folgen geben. Auf jeden Fall sage ich schon mal Tschüss und
Tschüss.
Macht's gut.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.